Hi, ihr hört Reingehen, dem Podcast zur Wochentaz. Immer Samstag sprechen wir hier über zwei Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Ich bin Stefan Hunglinger und in dieser Folge geht es um Trends, denen wir lieber nicht folgen sollten. Die Klimaerhitzung und Virenepidemien. Die gute Nachricht ist, es lässt sich etwas dagegen tun. Durch Virenforschung zum Beispiel. Die Taz-Gesundheitsredakteurin war auf Expedition zum wichtigsten Zentrum für Tierseuchenforschung in Deutschland. Das liegt ausgerechnet auf einer Ostseeinsel. Manuela Heim erzählt uns davon. An Hitzetagen raucht der Kopf besonders bei SchülerInnen. Trotzdem sind die meisten Schulen auf die steigenden Temperaturen kaum vorbereitet. Dabei gäbe es viele Lösungen. Von einigen berichtet uns meine Kollegin Clara Dünkler. Wir gehen rein. Manuela Heim ist jetzt bei mir und ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Manu.
Ich freue mich auch, Stefan.
Manu, du arbeitest als Redakteurin im Inlandsressort der Taz.
Ja.
Und bist da unsere Spezialistin für Gesundheitspolitik.
So ist es.
Mit der Corona-Pandemie hast du auch angefangen, dich zu beschäftigen mit dem großen Reich der Viren und seitdem immer wieder und jetzt auch wieder in einer großen Geschichte für die Wochentaz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben 3 Jahre Corona eigentlich total gereicht. Warum soll ich mich aus deiner Sicht jetzt trotzdem wieder beschäftigen mit tödlichen Viren?
Das ist ja eine schöne erste Frage, Stefan. Also ich könnte jetzt sowas sagen wie, es ist auch unsere BürgerInnenpflicht, uns mit den komplexen Themen zu beschäftigen, die unser Leben und Überleben bestimmen. Aber ich versuche es mal mit einer anderen Strategie.
Das klingt schon sehr nach Pflicht und Bürde.
Genau. Ich finde, das ist tatsächlich auch einfach ein unglaublich faszinierendes Thema. Also ich meine, du musst dir vorstellen, Viren sind so klein, dass man sie vor 100 Jahren noch nicht mal angucken konnte und sind vor 140 Jahren überhaupt erst entdeckt worden. Also diese Nanowelt, die da parallel zu uns existiert, ist eine Bedrohung auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auch unglaublich spannend. Also insofern würde ich dich einladen, dich darauf einzulassen.
Du bist für uns an den vielleicht wichtigsten Ort der Virenforschung in Deutschland, kann man das so sagen?
Nicht ganz. Es ist der wichtigste Ort für die Tierseuchenforschung.
Ah ja.
Es gibt ja auch die Humanvirenforschung, das ist zum Beispiel am Robert-Koch-Institut, ne? Aber für den Bereich der Tierseuchen und das ist für die Frage, was ist so die nächste Pandemie, die uns vielleicht ereilen könnte, ja, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Für diesen Bereich ist dieser Ort, zu dem ich gefahren bin, Geheimnis, Geheimnis, sehr wichtig, ja.
Das ist eine Insel und zwar die Forschungsinsel Rems bei Greifswald. Eine Insel in der Ostsee, auf der zu tödlichen Viren geforscht wird, das klingt für mich erstmal so total Jurassic Park-mäßig, geheimnisvoll apokalyptisch. Nimm uns mal mit dahin auf diese Insel. Du kommst da an und was siehst du dann?
Du musst ja erstmal draufkommen sozusagen.
Ja.
Sondern auch sagen, dass man früher nur mit dem Boot draufhauen konnte. Inzwischen gibt es aber so einen schmalen Straßendamm, da fährt sogar ein Bus drüber. Also kannst du mit dem Auto, mit dem Fahrrad, theoretisch auch zu Fuß, dauert aber eine Weile, oder mit dem Bus rüberfahren.
Da darf jeder rüber?
Da darf erstmal jeder rüber. Und du musst dir das Setting schon, so ein richtiges schönes Ostsee-Setting. Ne? Also der Greifswalder Bodden ist jetzt nicht offene Ostsee. Du siehst schon Rügen in der Ferne, Schilfgras, Segelboote, Schwäne schaukeln auf dem Wasser. Da, wo andere Urlaub machen. Ne? Und dann kommst du auf die Insel und dann steht da ein kleines Schild, Friedrich-Löffler-Institut, so heißt ja das Institut, benannt nach dem Gründer. Und dann siehst du erstmal so ein paar kleine Häuschen, also so zweistöckige Häuschen, so von vor 120 Jahren oder so. Sieht sehr hübsch aus alles. Ist nämlich aus der Zeit und ein bisschen danach, als Friedrich Löffler auf die Insel da kam. Und dann denkst du, wo ist denn jetzt hier bitte Spitzenforschung im Hochsicherheitstrakt? Man muss noch ein bisschen weitergehen und dann kommst du an das Sperrgebiet. Stacheldraht, bewachte Pforte. Und da geht's dann rein zum Forschungsstandort.
Da wirst du uns gleich noch mit reinnehmen. Aber zuerst mal die Frage, dass das alles auf einer Insel stattfindet und jetzt nicht zum Beispiel inmitten von Greifswald an der Uni. Das hat ja was Eigenartiges, aber auch gute Gründe. In deinem Text habe ich erfahren, das hat mit einem Laborunfall zu tun.
Also Labor und quasi Laborunfall, nennen wir es mal. Also das ist ja 1910 gegründet worden. Das ist die älteste virologische Forschungsanstalt der Welt. Und in den Jahren davor hatte Friedrich Löffler, der an der Uni Greifswald Professor war, überhaupt erst das erste Tiervirus der Welt entdeckt. Das war die Maul- und Klauenseuche. So, das heißt, man wusste noch gar nicht viel über Viren. Und dann hat er angefangen, da in einem einfachen Stall in Greifswald an super ansteckenden Viren, also die Maul- und Klauenseuche ist wirklich so krass hochinfektiös, zu forschen. Und du kannst dir vorstellen, was dann passiert ist. Also sein Labor war quasi ein einfacher Stall. Es kam zu Ausbrüchen in der Gegend. Es gab sowieso immer wieder Ausbrüche an Maul- und Klauenseuche. Aber damals hat man dann schon gesagt, der Friedrich Löffler da in Greifswald, der sorgt noch dafür, dass die Maul- und Klauenseuche hier die Bauernhöfe ereilt. Und dann gab es ein Verbot von kaiserlich-ministerialer Seite aus Berlin. Und dann wurde ihm verboten, auf dem Festland an der Maul- und Klauenseuche weiter zu forschen. Und ich stelle mir so vor, dann hat er so seinen Blick schweifen lassen und gedacht, was mache ich denn jetzt? Ach, guck mal, da ist doch eine kleine Insel, da wohnt ja quasi fast niemand drauf. Das ist doch eine gute Idee. Und wie gesagt, diese Insel ist eine sehr kleine Insel. Die war damals nur per Boot erreichbar, also quasi schon mal wie eine Isolierstation. In einer Zeit, wo man über Eindämmungsmaßnahmen, Isolierung, Hochsicherheit noch nichts wusste. Also insofern war eine Insel auch naheliegend.
Und jetzt sind wir auf der Insel und wir kommen an den Stacheldraht, ans Sperrgebiet. Und wie geht's dann weiter für uns?
Alle dürfen sowieso nicht rein, ne? Angemeldete BesucherInnen mit berechtigtem Interesse. Kann man sich dann als Journalistin freuen, dass man dazugehört. Und dann kommst du auf dieses Gelände. Das ist ganz interessant, weil das ist, wie gesagt, ist die älteste virologische Forschungsanstalt. Und das siehst du da auch noch, weil dort aus allen Zeiten noch Relikte sind. Kunst aus der DDR, des Hauptgebäudes aus der Nazi-Zeit. Und dann hast du ganz moderne, erst vor 15 Jahren, nicht ganz, eröffnete Labor- und Versuchsstallkomplexe. Also so ein Mix aus Vergangenheit und totaler Moderne. So. Genau. Und dann bist du da und dann habe ich da zwei ForscherInnen und den Biorisk Officer, der dafür zuständig ist, dass dort nichts von der Insel entweicht. Die habe ich da getroffen und mit denen konnte ich sprechen darüber, wie dort geforscht wird und wie dafür gesorgt wird, dass keine Viren von der Insel entweichen.
Eine dieser Forscherinnen ist Anne Balkemer-Buschmann, die du getroffen hast. Die muss ja für ihre Arbeit tatsächlich einen dieser gelben Schutzanzüge tragen, die man jetzt wirklich aus dem Apokalypse-Film irgendwie kennt. Und sag mal, an was genau forscht sie da, dass das so krasse Sicherheitsmaßnahmen verlangt?
Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen, in denen man mit Viren forscht, weil ansteckend, klar, Infektionsgefahr. Und die höchste ist Biosicherheitslevel 4.
Oh wow.
Und bis dahin wird auch geforscht auf der Insel Riems und zwar auch mit Großtieren. Und das ist einer von drei Standorten weltweit, an denen man auch mit Rindern und Schweinen im BSL-4-Bereich, so heißt das dann, forschen kann. Und das macht Anne Balkemer-Buschmann. Also die forscht zum Beispiel mit dem Nipah-Virus. Da hast du bestimmt schon von gehört, oder Stefan?
Nicht zum ersten Mal in deinem Text.
Ja, das ist ein Virus, was in Asien auftritt und bis zu 92% tödlich ist.
Ach,
mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Von Flughunden übertragen wird. Daran forscht sie, forscht an Impfstoffen, aber auch zu ganz grundlegenden Fragen der Übertragbarkeit verschiedener Virusstämme und so weiter. Und das kannst du nur in diesem Biosicherheitslevel 4 machen. Und das ist dann nicht nur diese Vollschutzanzüge, die gelben, mit der durchsichtigen Haube und extra Luftzufuhr, sondern es bedeutet auch bis zu 5 Handschuhe über den Händen.
Ach krass. Und sie darf keine Hühner halten, habe ich gelernt.
Das stimmt auch. Also das ist auch ganz interessant. Auf der Insel darfst du, also es gibt ja neben diesem Hochsicherheitsgelände noch ein paar andere Häuser, da darfst du auch keine Nutztiere halten. Und die ForscherInnen, die da arbeiten, dürfen auch keine Nutztiere halten. Und wir, also der Fotograf und ich, die auf der Insel waren und uns das angeschaut haben, wir durften 2 Tage lang auch keine Nutztiere anfassen, füttern oder ähnliches.
War das schwer für dich? Hast du Hühner zu Hause?
Leider nein, ich wohne in Berlin.
In dem Fall ein Vorteil.
Ja.
Jetzt hast du gerade schon das Nipah-Virus genannt. Das Hunter-Virus wird auf der Insel erforscht. Das sagt uns was.
Das kennen wir seit dem Kreuzfahrtschiff, ne?
Genau. Das Ebola-Virus wird dort erforscht. Das ist gerade auch akut und aktuell in den Nachrichten. Was für mich total neu war das Rift Valley-Virus. Und einer der Forscher in deinem Text sagt dann, na, das könnte uns in 5 Jahren vielleicht auch hier in Europa erreichen.
Rift Valley Fiebervirus heißt es, okay, um ganz genau zu sein. Und ich habe die Forscherin dann natürlich auch gefragt, was ist denn jetzt hier der nächste Virusausbruch, der uns droht? Und da sagen die, wir haben natürlich auch keine Glaskugel und gleichwohl ist es unsere Aufgabe, die Viren im Blick zu haben, die Kandidaten dafür sind. Und ein Kandidat dafür ist eben dieses Rift Valley Fiebervirus. Das wird über Stechmücken übertragen und ich sag nur Klimawandel, es wird heißer im Norden und mit den steigenden Temperaturen kommen auch Stechmücken, die vorher in Afrika beheimatet waren zum Beispiel, höher in den Norden. Und Viren, also Tierviren, sind in der Regel an bestimmte Wirte gebunden. Und wenn die Wirte zu uns kommen, dann kommen auch im Zweifel die Erreger mit ihnen. Und wenn eine spezielle Mücke, die das Rift Valley Fieber Virus übertragen kann, hierher kommt, dann besteht die Gefahr, dass auch das Virus hierher kommt.
Und muss uns das große Sorgen machen?
Sagen wir mal so, deswegen ist es wichtig, dass in Einrichtungen wie auf der Forschungsinsel Riems daran geforscht wird, wie das Virus übertragen wird, wie man sich davor schützen kann, welche unterschiedlichen Varianten es gibt, ob es gefährlichere Varianten sich entwickeln und auch an Impfstoffen forschen. Das Rift Valley Fiebervirus ist erstmal vor allem ein Tiervirus, was krasse Auswirkungen auf Nutztiere hat. Und das ist ja auch schlimm, weil damit können ganze Nahrungsketten unterbrochen werden. Auf den Menschen wird es seltener übertragen. Aber wie gesagt, das haben die da auf der Insel Riems auch im Blick.
Und du hast es auch im Blick, du würdest uns vorwarnen, wenn da was dreht. Auf der Insel wird ja an Schweinen, du hast es schon gesagt, an großen Tieren, an Schweinen, an Rindern, an Wildschweinen geforscht, an Enten, Hühnern. Das alles sind Tierversuche. Auf einer Weide, schreibst du vor dem Hauptgebäude, da grasen sogar Alpakas. Und die dienen als Blutspender.
Die haben so einen speziellen Faktor im Blut, der für die Forschung interessant ist, genau.
Das wirft ja auch alles eine ethische Frage auf. Wir kennen die Diskussion um Tierversuche. Wie guckst du da drauf?
Auf jeden Fall. Spielt auch eine Rolle in meinem Text. Und das spielt auch eine Rolle bei den Forscherinnen dort. Das habe ich schon deutlich gemerkt. Das ist nichts, was dort Alltag wäre im Sinne von, ja, wir forschen nicht an einer Leberprobe, sondern an einem lebenden Tier oder so. Und da wird auch geforscht an Methoden, ohne Tierversuche auszukommen. Jeder Tierversuch muss behördlich genehmigt werden und du kannst nicht einfach ja Versuche machen im Sinne von, ach, mal gucken, wie weit man gehen kann. Aber im Moment geht's offensichtlich noch nicht ohne Tierversuche, weil Viren auch für Tiere gefährlich sind, weil Viren an Tieren erforscht werden müssen. Ja, genau.
Du hast gerade gesagt, das ist auch für die ForscherInnen ein Stück weit moralisch belastend. Aber dazu kommen ja auch wirklich die körperlichen Anstrengungen, 5 Handschuhe, 10 Sicherheitsschleusen, dieses ganz besondere Setting. Ich frage mich schon, warum machen die ForscherInnen, die du getroffen hast, diese Arbeit? Und das sind ja Tierärzte zum Teil. Warum sind die nicht Spezialisten geworden für, was weiß ich, Hamster-Bauchschmerzen oder für andere wesentlich harmlosere Tierprobleme?
Also erstmal muss man sagen, das ist wohl vor allem mental anstrengend, weil du dich so krass konzentrieren musst, dass dir ja nicht dieses Röhrchen mit den ansteckenden und infektiösen Material runterfällt. Und du arbeitest mit lebenden Tieren. Auch das hat immer ein Sicherheitsrisiko, klar. Ich habe die eine Forscherin, also die Anne Balkemer-Buschmann, gefragt, wen wollen Sie denn hier so als Forscherin im BSL-4-Bereich, also im Hochsicherheitsbereich? Und da sagt sie, nicht die, die das als Abenteuer sehen, sondern die, die dort arbeiten, die haben so ein hohes Interesse an ihrem Forschungsgebiet, haben sich spezialisiert auf ein bestimmtes Virus etc., dass sie diese Hürden und die Risiken, die die Hochsicherheitsforschung da mit sich bringt, in Kauf nehmen. Also es ist eher so ein notwendiges Übel.
Intrinsische Motivation verlangt sie von ihren Mitarbeitenden.
Ja, ich glaube, da gibt es auch genug, die das haben.
Vielen Dank, Manu. Bleib aber bitte jetzt noch kurz hier im Podcaststudio, denn treue Reingehen-HörerInnen wissen, da kommt jetzt noch was.
Das Ding der Woche.
Das Ding der Woche haben unsere Kolleginnen aus dem Gesellschaftsteam der Wochentaz für dich vorbereitet und du findest es als Foto hier in diesem Umschlag und ich bitte den einmal aufzureißen.
Ach, ich bin gespannt. Der ist ja wirklich zugeklebt. Lass mal reißen hier.
Was siehst du?
Ich sehe eine Flasche mit Mikronährstoffkonzentrat.
Und kannst du dir vorstellen, warum das Ding der Woche ist? Du als Gesundheitsredakteurin könntest das vielleicht mitbekommen haben?
Überhaupt gar nicht, Stefan. Ich muss unsere Zeitung auch lesen.
Du warst ja so beschäftigt.
Ich war einfach total beschäftigt.
Mit dem Virentest? Mhm.
Nee, ich habe keine Ahnung. Sagst du es mir schon?
La Vita sagt dir nichts. La Vita ist ein Nahrungsergänzungsmittel in dieser Flasche da. Und das hat von Foodwatch den goldenen Windbeutel verliehen bekommen. Du kennst den goldenen Windbeutel? Das ist dieser Preis, der jedes Jahr verliehen wird für die dreisteste Werbelüge. Mhm. Und den hat dieses Jahr La Vita bekommen. Und die Begründung ist, dass La Vita die Verbraucher abkassiert mit dem Wunsch nach Gesundheit, sagt Foodwatch. Der Saft steht beispielhaft für die Abzocke mit irreführenden Gesundheitsversprechen. Und kannst du dir vorstellen, in welche Richtung das geht?
Dass ich niemals an irgendwelchen Viren erkranke? Um den Kreis zu schließen? Nee, sag's mir.
Auf jeden Fall wird dir La Vita nicht unbedingt dabei helfen. La Vita besteht hauptsächlich aus Saft zu 70% und noch aus ein paar Mineralien. Aber ein Liter davon wird für 100 Euro gehandelt.
Ist das dein Ernst? Das sieht aus wie so eine Flasche aus der Drogerie.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr teurer Fruchtsaft.
Mhm. Ja, du, da haben wir auch schon Artikel zu gehabt, zu dieser ganzen Branche der Werbeversprechen, Werbegesundheitsversprechen.
Ja, dann werde ich das auch in die Shownotes noch verlinken.
Mach das.
Vielen Dank, dass du da warst, liebe Manu.
Sehr gerne.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der taz Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Bei mir ist jetzt Clara Dünkler. Schön, dass du hier bist, liebe Clara.
Schön, dass ich hier sein darf.
Clara, du bist Volontärin bei der taz und machst gerade eine Station im Medien- und Gesellschaftsressort der taz. taz 2 heißt das. Aber du bist auch richtig stark im Wissenschafts- und im Klimajournalismus.
Genau, ich war bei der Zukunft, habe ich auch eine Station gemacht und da habe ich ein bisschen Blut geleckt für das Thema und das hat sich jetzt noch weitergezogen, auch nach der Zukunftsstation.
Hitzefrei ist das Wort, über das wir jetzt viel reden wollen. Hitzefrei, das ist ein Wort, das in meinen Ohren erstmal ganz nostalgisch klingt und ganz wunderbar eigentlich nach Sommer und nach Freiheit. Aber dass es in Deutschland mehr und mehr hitzefrei geben muss oder müsste, das ist eigentlich gar nicht eine gute Nachricht.
Bei mir löst es ähnliche Gefühle aus. Ich denke auch erstmal hitzefrei. Darauf haben wir uns immer gefreut. Aber bei der Recherche haben wir festgestellt, dass es eben immer mehr von diesen Hitzefrei-Tagen gibt, beziehungsweise Tage, an denen es hitzefrei geben würde, nach bestimmten Richtlinien.
Über die wir noch reden müssen gleich.
Und wir haben eine Recherche gemacht, wo wir die letzten 30 Jahre verglichen haben. Kann ich auch gleich noch mal im Detail erzählen, wie wir das gemacht haben. Und da wird eben klar, das handelt sich nicht um ein, zwei Tage, sondern das werden teilweise sogar viermal so viele wie eben noch Ende der 90er.
Ach krass.
Und das sind Entwicklungen, die natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängen und damit, dass dadurch immer mehr Extremtemperaturen oder Extremwetter gibt.
Okay, also viermal so viele Hitzefreitage, wie es die noch zu meiner Schulzeit brauchte. Zusammen mit anderen KollegInnen hast du ein datenjournalistisches Projekt gemacht, eine Datenrecherche zum Thema Hitze in der Schule. Und da habt ihr wissenschaftliche Daten und Behördendaten zusammengebracht mit Daten, die ihr selbst erhoben habt. Und zwar in Stuttgart, in der Elefantenklasse der Helene-Fernau-Horn-Schule. Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, es sind praktisch zwei verschiedene Projekte. Also das Projekt mit den Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst. Das haben wir schon im Januar angefangen. Also das waren ganz große Datenmengen, das teilweise mehr als 15 Gigabyte Daten über stündliches Wetter der letzten 30 Jahre. Und dementsprechend hat das mehr Vorlauf gebraucht, das zu analysieren und sich das anzuschauen. Und dann gibt es eben noch den zweiten Teil, wo wir tatsächlich in eine Schule gehen konnten, also das, was du gerade gesagt hast, und da eben auch die Innentemperaturen messen. Das ist nämlich das Problem, dass natürlich der Deutsche Wetterdienst, der geht nicht in alle Schulen und misst da in irgendwelchen Klassenzimmern, sondern der misst natürlich nur die Außentemperatur. Aber gerade bei Schulen kommt es auch krass darauf an, was das für ein Gebäude ist, wie sich die Außentemperatur auf die Innentemperatur auswirkt. Und dementsprechend wollten wir dazu auch Daten erheben. Und diese Daten gibt es einfach nicht. Da gibt es keine Sammelstelle, die sagt, wir haben das erhoben, sondern das muss man praktisch selbst machen, wenn das als Journalistin eben interessant ist. Und da haben wir die Chance bekommen, das in Stuttgart machen zu können bei der Schule.
Das heißt, ihr habt wirklich einen Thermometer platziert in einem Klassenzimmer der Helene-Fenner-Horn-Schule. Und dazu muss man wissen, diese Schule, das ist ein Gebäude aus den 60er Jahren, so ein klassischer Schulbau. Und da habt ihr dann die Temperatur gemessen im Klassenzimmer der Elefantenklasse.
Ja, genau. Also meine Kollegin Sophie ist nach Stuttgart gefahren und hat da eben 8 Thermometer tatsächlich, nicht nur in einem Klassensaal, sondern in mehreren Klassensälen verteilt. Und in dem Klassensaal der Elefantenklasse, das fanden wir am spannendsten, weil nach Aussage der Schule ist das der heißeste Klassensaal. Und da haben wir dann 3 Thermometer aufgestellt und aus den Daten von den 3 Thermometern den Durchschnitt sozusagen genommen, um da eine Annäherung zu haben, wie die Temperatur in diesem Klassenzimmer ist. Und dann konnten wir in Berlin das wurde praktisch auf einen Server übertragen, die Messung von den Thermometern, konnten wir in Berlin an unseren Computern sitzen und dabei zusehen, wie in dieser Hitzewoche, die Ende Juni war, da die Temperaturen immer mehr gestiegen sind und die SchülerInnen bei 35 Grad theoretisch gesehen da im Klassenzimmer um 1 Uhr mittags saßen.
35 Grad am oberen Ende, die Temperatur ist nie unter 28 Grad gesunken. Noch nicht mal nachts steht in eurem Text.
Ja, das ist eben das, wenn man das vergleicht mit den Außentemperaturen, da sinkt die Temperatur. Über Nacht sinkt die bis, weiß ich nicht, 20 Grad oder vielleicht noch mehr runter. Aber durch die Gebäudeart, wie du schon gesagt hast, Flachdachgebäude aus den 60er Jahren, staut sich die Hitze so sehr, hat keine Chance, dem Gebäude zu entweichen, dass es nie unter 28 Grad wurde. Das heißt, wenn die SchülerInnen um 8 Uhr morgens in die Schule kommen, ist es schon weit über diesem Richtwert von 25 Grad hitzefrei, der zum Beispiel in Brandenburg gelten würde. Also du startest weit über der Temperatur, die eigentlich gelten würde für hitzefrei.
Jetzt hast du es schon ein bisschen angedeutet, 25 Grad gelten in Brandenburg als Richtlinie. Wir haben es vorhin auch schon kurz berührt. Was ist denn die Richtlinie? Was gilt denn? Was ist denn hitzefrei? Wann gilt hitzefrei?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wie das in Deutschland oft so ist, entscheiden das die Bundesländer. Und die Bundesländer haben alle ganz unterschiedliche Ideen, Richtlinien. Es gibt welche, wo es sehr konkrete Richtlinien gibt. Es gibt welche, die das komplett der Schulleitung überlassen. Letztlich ist es auch immer die Schulleitung, die entscheidet, ob es Hitze freigeben soll oder nicht. Aber es gibt eben Empfehlungen. Und in Brandenburg ist zum Beispiel die Empfehlung, dass wenn es um 10 Uhr morgens 25 Grad oder mehr sind, dass dann hitzefrei gegeben werden kann.
Mhm. Jetzt haben wir schon gesprochen, politisch gibt es regionale Unterschiede, aber Stuttgart zum Beispiel, habt ihr die Region gewählt, weil das jetzt eine besonders heiße ist oder wie kamt ihr auf Stuttgart?
Wir kamen auf Stuttgart, weil ich schon mit dem Schulleiter hatte ich schon gesprochen, weil er eben auch sich bei der Gewerkschaft engagiert und zu dem Thema Hitze was zu sagen hatte. Und wir haben versucht, noch mehr Schulen zu finden, aber das Schwierige ist, dass die Verantwortung für die Gebäude, die letztlich ausschlaggebend sind dafür, wie heiß es wirklich im Gebäude wird, da liegt die Verantwortung beim Schulträger.
Ach krass.
Und der Schulträger muss aber auch zustimmen, häufig muss der Schulträger zustimmen, dass wir da solche Messungen machen. Und das war eine große Herausforderung. Da haben viele Schulen einfach keine Möglichkeit zu gehabt, dass wir das machen konnten. Und da war es eben so, dass der Schulleiter sich sehr für uns eingesetzt hat und dann auch der Schulträger zugestimmt hat.
Und kann man sagen, wo das Problem Hitze in der Schule am größten ist in Deutschland?
Es gibt 2 Regionen, also zum Beispiel Rheinland-Pfalz und Hessen. Da sieht man, der Unterschied an manchen Orten ist ja eben diese Vervierfachung. Also dass Ende der 90er irgendwie noch 5 Tage hatte, wo es hitzefrei
hätte geben müssen.
Und mittlerweile sind das 14,5, also wirklich weit mehr. Wenn man sich das überlegt, dass das ja nur die Außentemperatur ist, und wie wir bei den Messungen mit unseren eigenen Thermometern festgestellt haben, es innen nochmal ganz anders aussehen kann, ist 14,5 wahrscheinlich noch eine am unteren Rand sozusagen der Messung. Ja.
Warum ist denn Hitze gerade für SchülerInnen so ein großes Problem? Man könnte ja auch denken, die sind noch jung und fit. Das ist die Gruppe, die Hitze noch am besten verträgt.
Also es gibt tatsächlich Studien dazu, die sich genau mit der Frage beschäftigen, wie wirkt sich Hitze auf Lernen aus? Und da gab es eine Metastudie, die hat 58 Länder miteinander verglichen, unter anderem die PISA-Ergebnisse sich angeschaut, aber auch aus den USA sich auch so vergleichende Examen angeschaut. Und die haben festgestellt, dass je mehr heiße Tage es im Jahr gibt, desto schlechter sind die SchülerInnen in diesen Tests, dass sich das auf das Leistungsvermögen auswirkt. Und SchülerInnen sind davon betroffen, gerade weil sie auch in einer Situation sind, wo sie nicht wirklich frei entscheiden können, ob sie jetzt da bleiben oder nicht. Also und vielleicht auch nicht immer die Verantwortung übernehmen können für sich selbst, dass sie jetzt noch mehr trinken sollten oder irgendwie sich anders kleiden, dass die Hitze besser auszuhalten ist. Das heißt, sie sind eine vulnerablere Gruppe. Und Hitze wirkt sich auf die Lernfähigkeit aus. Warum das genauso ist, also was da im Gehirn passiert und die neuronalen Abläufe, da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig, beziehungsweise da gibt es mehrere Ansätze zu, aber dass es sich auswirkt, dass der Körper unter Hitzestress nicht die gleiche Leistungsfähigkeit hat, da ist man sich einig.
Das entspricht ja auch dem Gefühl, das glaube ich jeder so hat, wenn es besonders heiß ist, dass man einfach wahnsinnig schwer sich konzentrieren kann auf das, was man zu tun hat am Computer oder wo auch immer. Hitzefrei selbst, also selbst wenn Schulen jetzt da sensibel für sind und rechtzeitig dann hitzefrei geben, ist es aber ja für die SchülerInnen auch nicht unbedingt nur eine gute Nachricht im ersten Moment, hurra, aber es gibt auch handfeste Probleme, die durch freie Tage entstehen.
Genau, das ist auch eine Sache, über die man nachdenken muss, ob hitzefrei denn jetzt die Lösung ist für Hitze im Klassenzimmer. Weil da kommen auch ganz viele soziale Fragen mit dazu. Also zum Beispiel, dass SchülerInnen, die vielleicht aus bildungsbenachteiligten Familien kommen, gleichzeitig auch mehr von Hitze betroffen sind, weil die Wohnungen, in denen sie dann sich aufhalten müssten, vielleicht nicht so gut hitzeisoliert sind, wie wenn man aus einer wohlhabenderen Familie kommt, die eben gute Fenster hat oder ja, besser isolierte Wohnungen. Und wenn man also einfach hitzefrei gibt, dann verschiebt sich so die Verantwortung. Die Schule ist dann vielleicht nicht mehr verantwortlich, aber gleichzeitig geht es den Kindern dadurch nicht unbedingt besser. Sie sind immer noch von der Hitze betroffen. Das heißt, insofern ist hitzefrei eigentlich keine Lösung dafür, sondern...
Und ja, auch wenn beide Eltern zum Beispiel arbeiten müssen, ist hitzefrei ja keine gute Nachricht, weil dann weiß man gar nicht, wie die betreut werden sollen, die Kinder.
Ja, also ich glaube, die Schulen müssen die trotzdem weiter betreuen, wenn sie jetzt nicht abgeholt werden könnten. Oder wenn keiner auf sie aufpassen kann. Aber natürlich trotzdem, wenn die Eltern arbeiten müssen und dann irgendwie sich darum kümmern, dass dann doch noch jemand das Kind früher abholt.
Ist zusätzlicher Stress. Okay, wenn mehr hitzefrei nicht unbedingt die Lösung ist, wir wollen ja nicht so negativ bleiben, vielleicht zum Ende hin. Was sind denn Lösungen, die man sich vorstellen kann beim Problem Hitze in der Schule?
Ein Ansatz wäre, nicht nur darüber zu sprechen, wenn es heiß ist. Also das wurde eben auch von der Schulleitung zum Beispiel gesagt. Der hat den tollen Satz gesagt, ja.
In Stuttgart meinst du?
In Stuttgart, genau. Der Herr Hirn hat gesagt, wenn die Temperatur auf dem Thermometer sinkt, dann sinkt auch wieder die Aufmerksamkeit. Aber die Probleme sind strukturell. Also zum Beispiel, dass die Gebäude nicht richtig ausgestattet sind, dass es nicht ausreichend Bewusstsein dafür gibt, wie sehr sich das tatsächlich auf die Bildung der SchülerInnen auswirkt, wenn eigentlich kein Unterricht stattfinden kann, weil entweder keine Konzentration möglich ist oder er tatsächlich ausfällt. Und ich glaube, einfach so langfristiger sich über Lösungen Gedanken zu machen, was zum Beispiel wäre, in Hitzeschutz an Gebäuden zu investieren. Also dass die Sonnenschütze, heißt das im Fachjargon, die Sonnenschütze richtig installiert sind und dass die funktionieren und dass sie nicht irgendwie schief sind und eigentlich gar nicht richtig bedienbar und solche Dinge. Also ich glaube, da gibt es sozusagen einfache Ansätze. Oder man sagt, okay, wenn wir jetzt in Neubau investieren, dann achten wir wirklich darauf, dass es zum Beispiel Schattenwurf gibt aufs Gebäude. Also sowas wie so Ausstülpungen an Gebäuden, die dazu dienen, dass die Sonne da nicht so direkt einstrahlt.
Alles klar. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst und an diesem heißen Tag erzählt hast von dem Problem Hitze in der Schule. Ihr werdet uns auf dem Laufenden halten. Und bis zum nächsten Mal, liebe Clara.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die Texte zu dieser Folge findet ihr in der gedruckten Wochentaz und viele Geschichten mehr. Zur Zukunft des VW-Konzerns etwa oder zu Tucker Carlson, einem der Stichwortgeber der US-amerikanischen Rechten. Ihr könnt uns auch online lesen und das ohne Paywall, unterstützt unsere Arbeit trotzdem gern über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Den Link packe ich in die Shownotes. Wenn ihr Kritik oder Wünsche habt an unserem Podcast, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Für den Schnitt möchte ich Daniel Fromm danken, Marie Frank für die Koordination der Taz-Podcasts. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.
Darf ich dich mal nennen?
Ja.
Ja?
Unbedingt.
Wollte ich dich vorher fragen.
Ja.
Es wird alles gut werden.
Nee. Ich zuck da sowieso immer zusammen.
Okay. Gut, probieren wir es. Ein läuft ja schon. Riems bei Greifswald.
Riems. Na, da merkt man schon, dass da noch niemand von gehört hat, so, ne?
Ja.